Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Zunächst aus dem Heiligen Koran ein Gotteswort. Es sind die Verse 22 und 23 der Sure 16, Nahl.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Euer Gott ist der eine, einzige Gott. Doch die nicht ans Jenseits glauben und die Wahrheit leugnen und voller Hoffart sind, sträuben sich, sich dem einen Gott zuzuwenden. Zweifellos aber weiß Gott, was sie verbergen und offenkundig machen. Wahrlich, die Hoffärtigen und sich gegen die Wahrheit sperrenden mag Gott nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 16. November 2024, gleich dem 26. Alban 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamische Kultur und Zivilisation«. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Bleiben Sie dran.
Gesagt.
Ein Möwenpaar saß auf der Felsküste und schaute dem Spiel der Wellen zu. Es war eine friedliche Ruhe. Keiner von beiden sprach etwas, bis schließlich die Frau Möwe sagte: »Bald ist es soweit. Viele schöne und muntere Küken werden uns umringen, und dann ist es aus mit dem Ausruhen.« Die Augen von Herrn Möwe glänzten. »Oh ja, das wird schön. Stell dir vor, wie sie sich um uns tummeln. Ich werde Futter für sie besorgen und du gibst im Nest auf sie Acht. Wie schön, lieber Gott, vielen Dank.« Frau Möwe warf sich ins Gefieder und sagte: »Aber weißt du, wir müssen einen besseren Platz finden. Hier auf den Felsen kann jeder kommen und unsere Eier stehlen. Außerdem sind wir so nah am Wasser.« Herr Möwe meinte: »Wieso denn das? Warum sollen wir uns unnötig Mühe machen? Hier ist doch der beste Platz. Wir legen die Eier an eine sichere Stelle.« Aber Frau Möwe meinte: »Sei vernünftig. Du solltest nicht deine Küken in Gefahr bringen und sie mit beiden Händen den Dieben ausliefern. Wenn eine hohe Welle kommt, kann sie die Eier zerbrechen. Dann hilft alle Reue nichts mehr. Bevor etwas passiert, müssen wir einen anderen, sicheren Fleck finden.« Doch Herr Möwe meinte: »Ach, so unsicher ist es doch hier gar nicht. Die einzige Gefahr ist der Wakile Darja. Aber der wird es nicht wagen, unsere Küken zu stehlen.« Frau Möwe schalt Herrn Möwe wegen seiner Unvernunft. Doch schließlich sah sie, dass sie gegen dessen Bequemlichkeit und Selbstzufriedenheit nicht ankam, so schwieg sie. Herr Möwe versuchte sie zu beruhigen. »Hab keine Angst, es wird nichts passieren.« Und er beteuerte wieder, dass der Wakile Daya, dieser böse Märchenvogel, ihnen nichts schaden könne. Die Möwe war die Diskussion leid und so zog sie es vor, nicht weiter zu streiten. Nach ein paar Tagen besaßen die beiden eine Schar von niedlichen Küken. Die spielten in der Felsennische bei der Mutter und der Vater hatte alle Hände oder besser gesagt Flügel voll zu tun, um Futter für sie zu besorgen. Unterdessen war auch der Vakile Daya im Bilde und freute sich. Wie schön. Nun bin ich an der Reihe, die Geburt dieser Küken zu feiern. Ich werde diesem mächtigen, dreisten Herrn Möwe einen Denkzettel erteilen. Der denkt, er brauche keine Angst vor mir zu haben. Der Vakile Daya schickte einen Sturm über das Meer. Heftige Wogen schlugen gegen die Felsenküste und mit einem Mal hatte eine große Welle alle Küken verschluckt. Hilflos suchte Mutter Möwe nach ihnen. Auch Vater Möwe konnte sie nicht finden. Mutter Möwe schluchzte. »Siehst du, wärst du nicht so eigensinnig und so bequem gewesen? Du bist schuld. Oh Gott, wo sind meine Küken?« Vater Möwe verspürte Schuld. Er kam zur Einsicht, aber dafür war es zu spät. So bat er Mutter Möwe, »Bitte hör auf zu weinen. Ich verspreche dir, sie zu retten. Verzeih mir, dass ich so stolz war.« Mutter Möwe aber sagte schluchzend, »Was nützt es, wenn du bereust oder ich dir verzeih? Versuch lieber, die Küken zu finden.« Vater Möwe versprach ihr das, doch er musste erst nachdenken.
Nach diesem ersten Teil einer Geschichte aus Kelilevadämne folgt wie immer ein Sprichwort, und zwar hört es sich im Original wie folgt an. Sabunesh berachte mo khurde. In einem Ort lebte ein Mann, der für die Leute Wäsche wusch, aber niemand mochte ihn. Immer wenn jemand ihm ein gutes Kleidungsstück aus einem teuren Stoff zu waschen gab, ließ er es verschwinden und behauptete, es sei verloren gegangen. So hatte er kaum noch Kunden und hoffte, dass ein Reisender in die Stadt kommt. Eines Tages war ein Reisender in die Stadt gekommen, der wollte seine Wegkleidung zum Waschen geben. Jemand schickte ihn zu dem Wäscher. Der Wäscher tat freundlich und sagte, nachdem der Reisende ihm die Kleidung übergeben und darum gebeten hatte, dass er sie gut waschen solle, »Ich werde deine Kleidung so gut waschen, dass du sie nicht wieder erkennst. In ein paar Tagen sind sie fertig.« So vergingen einige Tage und der Fremde kam, um sich seine Kleidung abzuholen. Da raufte sich der Wäscher die Haare und rief, »Hätte ich mir doch nie von dir die Kleidung geben lassen. Wäre doch mein Laden an dem Tag in Brand geraten und ich hätte deine Sachen nicht entgegengenommen.« Der Reisende sagte verwundert, »Gott verhüte, warum sagst du das?« »Weil deine Kleidung verloren gegangen ist.« »Was? Verloren gegangen? Wie kann das sein? Wie kann hier Kleidung verloren gehen?« »Es kann doch alles verloren gehen.« »Und, was machen wir jetzt?« fragte der Fremde. Der Wäscher zuckte mit den Schultern und dann zeigte er auf seine geflickte Kleidung und sagte, »Willst du diese haben?« Da sagte der Fremde verärgert, »Schäm dich. Die willst du mir anstelle meiner guten Kleidung geben?« Dann stand er auf und ging. Der Fremde kaufte sich auf dem Markt neue Kleidung. Bald darauf bereitete er sich auf den Heimweg vor. Er legte seinem Pferd die Satteltaschen auf und wollte losziehen, als er plötzlich den Wäscher sah. Aber der Wäscher erkannte den Reisenden nicht, weil er neue Kleidung trug. Deshalb ging er auf den Fremden zu und fragte, Bist du fremd in dieser Stadt? Der andere tat so, als ob er den Wäscher nicht kennt und antwortete, ja, warum fragst du? Der Wäscher, soll ich dir deine Kleidung waschen? Da sagte der Mann, wenn du meine Kleidung dem Wäscher dieser Stadt geben willst, kann ich nur sagen, dem gebe ich nichts mehr zum Waschen. Wieso denn das? Ist an seiner Arbeit etwas auszusetzen? Fragte der Wäscher scheinheilig. Der Fremde antwortete, weißt du, er ist eine von jenen gewissen Wäschern. Ich sag das, denn Sobunesh bedachte Mochordas, seine Seife ist an meine Kleidung drangekommen. Obiges Sprichwort benutzt man in folgendem Zusammenhang. Wenn davon die Rede ist, dass jemand listig ist und jemand sagen will, dass er dessen List bereits selber kennengelernt hat, sagt man, seine Seife ist an meine Kleidung drangekommen. Das war also das Sprichwort von heute. Bis zum nächsten Mal.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Homer Yunus Shajarian mit dem Titel Dasht, das heißt das Feld.
Yo دشت با اندوه تلخ خویش تنها مانده است، زان همه سرسبزی و شور و نشاط سنگلاخی سرد بر جا مانده است. بانگ برمی دارم از دل، خون چکید از شاخ گل، باغ و بهاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ سرد و سنگین کوه می گوید جواب، خاک خون نوشید.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Liebe Hörerfreunde, dies ist nun der 30. Teil aus dieser Sendereihe. Wir sprachen beim letzten Mal über den Stand im 4. Jahrhundert nach der Hijra, 10. Jahrhundert nach Christus. Sie erinnern sich, in dieser Zeit gab es viele politische und soziale Konflikte, aber es war auch eine Zeit für die Entfaltung der rationalen Theosophie, Scholastik und islamischen Philosophie und es traten die ersten muslimischen Philosophen wie Farabi auf. Wir stellen Ihnen heute noch weitere bekannte Philosophen der islamischen Zivilisationsära vor. Im 10. Jahrhundert nach Christus bildete sich eine philosophische, religiöse und politische Gruppe namens Achawana Safa. Diese Geheimgruppe bestand aus muslimischen Gelehrten in Bagdad und in Basra. Sie wollten die Philosophie unter den Muslimen verbreiten, um den Islam von allem Aberglauben, den man ihn angedichtet hatte, zu befreien und strebten auf diese Weise das Wohl der Gesellschaft an. Der französische Wissenschaftler Henri Corbin hat den Namen der Gruppe mit Brüder der Aufrichtigkeit und treuen Freunde übersetzt. Die Achawana Safa wurden noch einmal nach 4 Ranggruppen unterschieden. In der ersten Gruppe wurden die begabten Anfänger zwischen 15 und 30 Jahren eingeordnet. Sie wurden die freundlichen, rechtschaffenen Brüder Al-Abrar wal-Ruhama genannt. Die nächsthöhere Gruppe entsprach der Altersgruppe von 30 bis 40. Es waren die wissenden und exzellenten Brüder Al-Achyar wal-Fosala. Mitglieder dieser Stufe mussten hohe Eigenschaften wie Großmut, Freundlichkeit und Zuverlässigkeit besitzen. Über ihnen rangierte die dritte Gruppe mit Mitgliedern im Alter von 40 bis 50. Diese Gelehrten waren die noblen und exzellenten Brüder Al-Fusala Al-Kiram und mussten sich in den Gesetzen gut auskennen und die Wahrheit verteidigen. Personen, die über 50 waren, gelangten auf die Stufe der 4. Gruppe, die Stufe der Weisen und Vervollkommenden. Diese Stufe hieß Al-Marotabat al-Malakia. Die Mitglieder der Achawana Safa waren alle in den üblichen Wissenschaften und Fertigkeiten ihrer Zeit bewandert. Sie tauschten über das religiöse Wissen, die Geschichte der Völker, die Religionsgesetze und religiöse Meinungen aus. Die meisten von ihnen waren Iraner. Zu den renommierten Persönlichkeiten der Achawana Safa gehören Ibn Rawandi, ca. 825 bis 910, und Abu Hayyan al-Tuhidi. Die Achawana Safa hinterließ viele Werke. Das Rasail Achawana Safa ist ihr wichtigstes gewesen. Es enthält 51 Artikel. 50 davon beziehen sich jeweils an bestimmte Wissenschaften von der Natur bis zu den Religionswissenschaften oder behandeln rationale und soziale Themen. Im Artikel 51 werden Beziehungen unter den Mitgliedern und die Bedingungen für einen Beitritt zu dieser Gruppe beschrieben. Übrigens schloss man in westlichen Gelehrtenkreise erst im 19. Jahrhundert mit dem Rasail al-Achawana Safa Bekanntschaft. Friedrich de Terisy, 1821 bis 1903, ein deutscher Gelehrter, hat sich 30 Jahre lang intensiv mit den Achawana Safa und ihrem Werk beschäftigt. Das Rasail al-Achawana Safa wurde ins Spanische, Deutsche, Italienische und Englische übersetzt. Thank you. Zur Zeit der Seldschuken 11. und 12. Jahrhundert nach Christus hat es sehr viele Gelehrten gegeben. Es wurden zahlreiche Werke im Religionsrecht, der Scholastik und der Hadithkunde verfasst. Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Ghazali Tusi ist einer der namhaften Philosophen aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts nach der Hijra, 11. Jahrhundert. Sein Wissen in Religion und Literatur erwarb er bei Abu Nasr Ismaili und noch keine 30 Jahre alt hatte er sich die Kenntnisse von allen damals üblichen Wissenschaften zugelegt, darunter Ethik, Religionsrecht, Scholastik, aber auch die Grundlagen der Philosophie. Ghazali, latinisiert Al-Ghazal, hat viele Werke hinterlassen. Sein wichtiges ist Ihya'i Ulum-ed-Din, die Wiederbelebung der religiösen Wissenschaften. Es enthält weise Ratschläge und handelt von Ethik und religiösen Fragen. Dieses Buch ist in 4 große Teile aufgeteilt und zwar nach den Themen Gott dienen, Gewohnheiten, schlechte Eigenschaften und gute Attribute. Ein weiteres Werk Rasolis ist Maqasid al-Falasafah, die Absichten der Philosophen. Dies ist eines der besten und einfachsten seiner philosophischen Werke. Er schrieb es, um die Gedanken der Philosophen verständlich zu machen. In seinem Buch Die Inkohärenz der Philosophen war er bemüht, den Beweis für die Ungültigkeit der Ansichten einiger Philosophen zu führen. Er zeigte auch die Widersprüche zwischen den Meinungen der Philosophen auf und schrieb über die Ansichten der Mu'tazila. Falls wir die Mu'tazila wegen ihrer Ansichten als Ungläubige betrachten, dann sind auch die Philosophen Ungläubige. Aber wenn wir die Anhänger dieser Gruppe nicht als Ketzer und Ungläubigen einstufen, dann ist auch der Philosoph kein Ungläubiger. Das letztgenannte Buch hat eine tiefe Wirkung auf die islamische Zivilisation. Es löste auch eine Politisierung der Philosophiebekämpfung und die Belästigung von Gelehrten der rationalen Wissenschaften aus. Riyasuddin Abu'l-Fadl Umar ibn Ibrahim, der unter dem Beinamen Khayyam, der Zeltemacher, berühmt wurde, ist ein weiterer islamischer Gelehrter, welcher Philosophie betrieb. Er kam um Mitte des 5. Jahrhunderts nach der Hijra auf der Welt. Nach christlicher Zeitrechnung lebte er von 1048 bis 11131 nach Christus. Geboren wurde er in Nishapur im Nordost-Iran. Zu seiner Zeit waren die Seldschuken an die Macht gelangt und hatten bald Bagdad erobert. Es begannen die Kreuzzüge und die ismailitische Sekte trat in Erscheinung. Khayyam gehört zu denen, die sich eifrig griechisches Wissen aneigneten. Er war Schüler des Abu Avicenna, doch kamen sein Denken und seine Beweisführung den Achavona Safon nah. Es gibt eine Sammlung von 4 Zeilen, die ihm zugeschrieben werden und die Aufschluss über seine Einstellung zum Dasein der Materie, der Zeit, Gott, dem Determinismus und so weiter zu geben scheinen. Gemäß diesen Gedichten glaubte ihr Verfasser nicht an einen absoluten Gott und war der Überzeugung, dass der Mensch keine Entscheidungskraft besitzt, sondern dem Determinismus unterworfen ist. Er betrachtete das Nichts als besser als das Dasein und glaubte, dass sich die verschiedenen Lebensepochen ständig wiederholen. Die Dichtung, die Khayyam zugeschrieben wird, lässt sich auf 3 Punkte in seinem Denken bringen. Nämlich die Kürze und Unbeständigkeit des Lebens, der Gedanke, dass der Mensch die Gegenwart schätzen soll, sowie dass er sich vom Denken über Zeit und Welt freimacht. Einige Sachverständige sind der Ansicht, dass diese Dichtung zu Unrecht dem Gelehrten Khayyam zugeschrieben werden. Sie beurteilen diese als deterministisch und nihilistisch gestimmt und im Widerspruch zu den islamischen Lehren. Dabei vertreten sie die Ansicht, dass diese Gedichte nicht von einem Philosophen mit fundierten Ansichten wie ihm stammen können. Der iranische Denker Ustad Shahid Murtazar Mutahari hat in seinem Buch über die gegenseitigen Verdienste des Islams und Irans geschrieben. Die Gedichte, die Khayyam zugeschrieben werden, sind fast alle nicht von ihm und sie zeichnen von ihm ein ganz anderes Gesicht als sein wirkliches. Shahid Mutahari beruft sich auf einige iranische und europäische Forscher, die der Meinung sind, dass diese Poesie nicht von Khayyam stammt und schreibt weiter. Einige Forscher sind aufgrund einer Reihe von geschichtlichen Belegen der Meinung, dass es zwei Personen mit dem Namen Khayyam gegeben hat, der eine war Dichter und der andere ein Gelehrter und Philosoph. Die wahren Ansichten Hakim Omar Khayyams müssen also seinen philosophischen Werken entnommen werden. Sie ähneln oftmals den Ansichten seines Lehrmeisters Abu Ali Sina Avicenna.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Fariborz Ghaffari mit dem Titel Parvoz kon, auf Deutsch Fliege.
پرواز کن از دایره خاک رها باش، چون عطر دلاویز سفر را گشا باش. پرواز کن از دایره خاک رها باش، چون عطر دلاویز سفر را گشا باش.
سرشار شو از شوق و در آینه گلها، لبخند بزن معنی تکرار صفا باش. با زمزمه رود به آهنگ بهاران، بر موج چمن منظره سبز صدا باش.
با فرصت شبهای شما خوش شبد از رود، اید از خود دیدار شما آمد نورود. با فرصت شبهای شما خوش شبد از رود، دست و به دیدار شما آمد نوروز.
پر کن به ترنم به غزل گوش فلک را، از قربت شب بگذر و در صبح رها باش. در چشم تو صد پنجره دل بسته به خورشید، در فکر شکوفا شدن پنجره ها باش. پر کن به ترنم به غزل گوش فلک را، از قربت شب بگذر و در صبح رها باش. در چشم چشم تو صد پنجره دل بسته به خورشید، در فکر شکوفا شدن پنجره ها باش،
تا فرصت شب‌های شما پر شود از نور، بی دست و به دیدار شما آمده نوروز، تا فرصت شب‌های شما پر شود از نور، بی دست و به دیدار شما آمده نوروز، بی دست و به دیدار شما آمده نوروز.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Moral Islamisch gesehen. Weiterhin guten Empfang.
Moral Islamisch gesehen. Nachdem wir uns im Laufe von einigen Teilen der Wirtschaftsethik im Islam gewidmet haben, soll es ab jetzt um die politische Ethik gehen. Eine der Grundlagen dieser Debatte ist das Bündnis der Religion mit der Politik. Von daher, dass die Menschheit bittere und unangenehme Erinnerungen aus der Welt der Politik hat, taucht jedoch als erstes im Geiste die Frage auf, kann es denn überhaupt zwischen Religion und Politik eine Verbindung geben? Diese Frage kommt von daher, dass es in der Welt der Gottesreligionen so viel Reinheit und Tugenden und hohe moralische und menschliche Werte gibt, während in der Welt der Politik hingegen nichts von moralischen und menschlichen Tugenden zu spüren ist. Nicht nur das, es ist eine Welt voller Heimtücken, Unterdrückung, Entrechtung, Benachteiligung, Hässlichem, Anschüren von Krieg und Streben nach Macht. Wie also kann es da ein Bündnis zwischen Religion und Politik geben? In der Tat scheint es angesichts unserer Kenntnis von den willkürlichen Gewaltherrschern ganz logisch zu sein, dass Religion und Politik nichts miteinander gemeinsam haben. Fassen wir jedoch die politische Welt ins Auge, welche der Koran und der unversehrte Islam des Propheten Mohammed salawatullah alaih definieren, gehören Politik und Religion unzertrennbar zusammen. Dann haben wir nämlich eine politische Welt vor uns, die auf der Gerechtigkeit und Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichstellung und Menschenliebe fußt. Es ist eine Welt, in der die Kultur der inneren Reinheit und der Tugenden das Klima in der Gesellschaft bestimmen. Nachdem Imam Ali, Friede sei mit ihm, auf Drängen des Volkes das Kalifat akzeptiert hatte und Herrscher über das große islamische Reich geworden war, sah Ibn Abbas ihn einmal seine Schuhe flicken und wunderte sich sehr darüber. Imam Ali, Friede sei mit ihm, fragte ihn, »Was meinst du, wie viel dieser Schuh wert ist?« Ibn Abbas antwortete, »Nichts«, da sagte der Imam, »Dieser alte, verschlissene Schuh ist für mich mehr wert als das Regieren über euch, es sei denn, ich kann durch das Regieren eine Gerechtigkeit herstellen und ein Recht, das verletzt wurde, verteidigen oder ein Unrecht beseitigen.« Nahjul Balagha 33. Der Prophet hatte Ali als seinen Nachfolger und den Vorsteher der muslimischen Gemeinde vorgestellt.
aber nach seinem Verscheiden hatten andere unter sich einen Statthalter bestimmt und Alis Recht auf die Statthalterschaft war vor ihnen übergangen worden. Als schließlich das Volk Ali, Friede sei mit ihm, drängte, das Kalifat zu übernehmen, weil es unzufrieden geworden war, stellte Ali klar, dass er die Verwaltung der Muslimgemeinde nur übernimmt, um den Unterdrückten und Entrechteten zu dienen. Er sagte in der Rede 3 nach Jul Balagh: Wenn nicht die vielen Menschen auf dem Schauplatz erschienen wären und der Aufstand des Volkes mir nicht den letzten Beweis geliefert hätte, so dass keine Entschuldigung mehr für mich bestand, und wenn Allah den Gelehrten nicht aufgetragen hätte, dass sie die Übersättigung der Ungerechten und den Hunger der Unterdrückten nicht hinnehmen sollen, würde ich die Zügel des Kalifats auf seine Schultern abwerfen und wie am ersten Tag, wo ich zur Wahrung des Islams und der Einheit der islamischen Gemeinde auf mein selbstverständliches von Gott verliehenem Recht verzichtet habe, mich zurückziehen. Trotz aller Aufklärung haben einige oberflächlich denkende Scheinheilige, die meinten, dass Religion und Politik nicht zusammengehören, die Notwendigkeit der Bildung einer islamischen Regierung angezweifelt und gedacht, für die Durchführung der islamischen Gesetze sei keine solche Regierung erforderlich. Aber Imam Ali, Friede sei mit ihm, setzte ihre abwegigen Ansicht folgende Worte entgegen: Es ist richtig, dass nur Gott herrscht, aber die Gesetze Gottes müssen von Hand rechtschaffener Menschen durchgeführt werden. Die Menschen müssen außerdem, so gebietet es die Vernunft, einen Gebieter haben, ob einen guten oder schlechten. Denn dank einer Regierung kann ein gläubiger Mensch sich für Gott einsetzen und ein Ungläubiger kann auch seinen weltlichen Nutzen erzielen und die Angelegenheiten der Gesellschaft werden durch die Regierung geregelt, welche Steuern eintreibt und Feinde bekämpft. Und die Straßen werden sicher, und das Recht der Schwachen wird bei den Reichen geholt, so dass die Rechtschaffenen Sicherheit und Ruhe finden und sich von ihnen und den Schlechten befreien können. Nach Jul Balagh, Predigt 4. Ein anderer herausragender Aspekt der islamgerechten Politik besteht darin, dass Dirigenten und Bürger beidseitige Rechte haben, die beachtet werden müssen. Damit bildet die islamisch gestaltete Politik einen deutlichen Gegensatz zu der Methodik von Gebietern und Diktatoren, die wegen ihrer eigenen Interessen ihre Bürger wie Sklaven behandeln. In diesem Zusammenhang hat Imam Ali in der Ansprache 216 im Nahjul Balagha gesagt: Denn der Untertan kann nicht rechtschaffen sein, wenn die Herrscher nicht rechtschaffen sind, und die Herrscher können nicht rechtschaffen sein, ohne die Redlichkeit der Untertanen. So, wenn dann die Untertanen das Recht des Herrschers erfüllen, und wenn der Herrscher ihnen ihr Recht erfüllt, dann wird das gegenseitige Recht geehrt, die Wege der Religion werden begradigt, die Symbole der Gerechtigkeit aufgerichtet, und die richtigen Verfahrensweisen gehen ihren Weg. So werden damit die Zeiten besser, die Beständigkeit des Staates wird ersehnt, und die ehrgeizigen Hoffnungen der Feinde werden enttäuscht werden. Einer der wichtigsten Rückhalte für die Erfüllung der Rechte von Bevölkerung und Regierung ist darin zu sehen, dass die Regenten keine Opportunisten sind, denn dann werden sie sich nicht daran halten, das Recht zur Geltung zu bringen und die Rechte der Allgemeinheit missachten. Daher hat Imam Ali, Friede sei mit ihm, an seinen Befehlshaber in Aserbaidschan in einem Brief, dem Brief 5 nach Nahjul Balagha, wie folgt geschrieben: Wahrlich, dein Amt ist kein Leckerbissen für dich, sondern es ist ein auf dir lastendes Anvertrautes, und du wurdest als Hüter eingesetzt von denen, die über dir stehen. Es steht dir nicht zu, dass du willkürlich herrschst.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.